Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Mord, Unmoral, Perversion, Betrug, Gewalt, Unsicherheit. Es ist unmöglich, in einer solchen Gesellschaft einen intakten Glauben und ein reines Zeugnis zu bewahren, könnte man meinen. Dennoch, es gab einen Mann, der in entschiedener Gottesnachfolge diesem allen standhielt. Er lebte vor Tausenden von Jahren. Es war Henoch. Hören Sie heute aus dem Buch Henoch, Reflexion ins 21. Jahrhundert von Stefan Beitze, der Missionar des Missionswerkes Mitternachtsruf in Argentinien ist, das 8. Kapitel sowie die erste Hälfte des 9. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung gottesreichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 8. Henoch sein Dienst. In Judas 14 bis 16 lesen wir: Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln, und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Die Bibel bezeichnet Henoch als einen Propheten. Im Judasbuch handelt es sich um denselben Henoch wie in 1. Mose 5. Heißt es doch von ihm, dass er der siebte nach Adam ist. Henoch bekam eine Offenbarung über das Kommen des Herrn in Herrlichkeit. Er ist der erste Prophet in der Bibel, der über dieses Thema, den Tag des Herrn, spricht. Allerdings ist damit nicht die Entrückung gemeint. Das Kommen des Herrn in Herrlichkeit und die Entrückung sind zwei ganz verschiedene Ereignisse, die jedoch oft verwechselt werden. Zuerst kommt der Herr Jesus, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Das ist die Entrückung. Diese Begegnung findet in der Luft statt und niemand auf der Erde wird den Herrn sehen. Danach folgt die siebenjährige Trübsalzeit, in der der Antichrist regieren und die Bosheit ihren Höhepunkt erreichen wird. Während dieser Zeit wird der Herr die in der Offenbarung beschriebenen Gerichte auf diese Erde schicken. Am Ende wird der Antichrist mit den Nationen gegen Israel ziehen. In diesem Moment wird dann der Herr sichtbar erscheinen und den Antichristen, den falschen Propheten und die Nationen richten. Danach wird der Herr sein tausendjähriges Friedensreich hier auf der Erde aufrichten. Dieses Kommen prophezeite Henoch. Es ist fast unglaublich, dass jemand, der im ersten Jahrtausend lebte, etwas prophezeite, was sogar noch für uns heute in der Zukunft liegt. Aber wie es bei den Propheten so war, sah er nicht, wie viel Zeit zwischen der Prophezeiung und der Erfüllung lag. Dies machte aber nichts. Er hatte eine Offenbarung bekommen und gab sie bekannt. Viele Prophezeiungen haben zwei oder manchmal sogar drei Erfüllungen zu verschiedenen Zeiten. Es könnte sein, dass wir eine erste Erfüllung im Gericht der Sintflut finden. Das Entscheidende ist aber, dass Henoch die Aufgabe, die er bekommen hatte, auch ausführte. Darin ist er uns ein großartiges Vorbild. Auch wir haben von Jesus selbst eine Botschaft und einen Auftrag bekommen. Die Botschaft ist das Evangelium und der Auftrag lautet, wie in Markus 16, Vers 15 beschrieben: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Manchmal bringen wir die Ausrede: Es ist eben solch eine schlimme Zeit, in der wir leben. Ja, es ist tatsächlich so, wie es Judas gesagt hat. Sie werden nach ihren Lüsten wandeln und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Diesen Vers können wir ohne Probleme auf die heutige Zeit anwenden. Die Gottlosigkeit, die Rebellion, die Verleumdung, das ausschweifende Leben, das aufgeblasene Wesen und der Betrug sind alltägliche Eigenschaften unserer Gesellschaft. Es ist offenkundig, dass es nicht einfach ist, unter solchen Umständen zu predigen. Aber unter welchen Umständen predigte Henoch? Die Gesellschaft zu seiner Zeit degenerierte immer mehr. Die Bosheit der Menschen nahm immer mehr zu. In 1. Mose 6, Vers 5 heißt es, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Und es heißt weiter in 1. Mose 6, die Verse 11 bis 12, aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Deshalb ließ Gott das Gericht der Sintflut über die Erde kommen. Der Kanal, durch den diese Warnung Gottes weitergegeben wurde, war ein anderer Mann, der mit Gott wandelte, Noah. Henochs Lage war also alles andere als beneidenswert. Er war ein Gerechter inmitten einer Gesellschaft voller Bosheit. Aber trotz der feindlichen Umstände predigte er weiterhin energisch gegen die Sünde, bis ihn der Herr hinwegnahm. Aus welchem Grund wurde Henoch ein Sprachrohr Gottes? Offensichtlich hatte es etwas mit der Offenbarung zu tun, die er von Gott bekommen hatte. Einige bringen es sogar mit der Geburt seines Sohnes Methuselah in Verbindung. Ich habe versucht, anhand verschiedener Quellen die Bedeutung dieses Namens herauszufinden. Bei so alten Namen kann man oft nicht mit letzter Genauigkeit sagen, was sie bedeuten. So auch bei Methuselah. Einige meinen, er bedeute Mann des Geschosses oder Mann des Wurfspeeres. Aus anderen Quellen geht hervor, dass der Name, wenn er stirbt, wird es geschickt, bedeutet. Ich weiß nicht, welches die wahre Bedeutung ist. Aber es ist interessant, wann Methuselah, der 969 Jahre alt wurde, starb. Es war genau im Jahr der Sintflut. Dies eröffnet uns zwei Möglichkeiten. Entweder starb er vor oder in der Sintflut. Manche Bibelausleger denken von daher an eine besondere Prophezeiung im Zusammenhang mit Methuselahs Geburt. Gott habe Henoch gezeigt, dass nach dem Tod seines Sohnes das Gericht über diese Welt kommen würde, was ja auch geschah. Wie dem auch sei. Die Hauptsache bleibt, dass Henoch von dem predigte, was Gott ihm zeigte. Durch die zahlreichen Offenbarungen in der Bibel können wir klar erkennen, welche Gottes Plan war, um die Welt zu erlösen. Wir wissen ganz genau, was der Mensch tun muss, um nicht verloren zu gehen. Wir wissen sogar, dass Jesu sichtbares Kommen kurz bevorsteht, beweisen das doch die vielen entsprechenden Ankündigungen und sich erfüllenden Prophezeiungen. Wir können viel besser als unsere Vorfahren den Plan Gottes für die Menschheit erkennen, verstehen und bekannt machen. Aber was tun wir mit dieser Offenbarung? Halten wir uns zurück und denken wie Jona, dass die Menschen das Gericht sowieso verdient haben? Oder berührt uns noch die große Not und Tragödie von Millionen von Menschen, die einer Ewigkeit ohne Christus und ohne Hoffnung entgegengehen? Als ich jung bekehrt war, war ich ein gewaltiger Feigling. Ich hatte Angst, Christus zu bezeugen. Niemand in meiner Klasse wusste, dass ich Christ war. Wenn die anderen mich zu irgendetwas einluden, was für sie völlig normal war, erfand ich immer wieder Ausreden, um nicht mitmachen zu müssen, anstatt zu bekennen, dass ich als Kind Gottes so etwas nicht tun würde. Auf diese Weise habe ich den Herrn oft verleugnet. Dies ging einige Jahre so, bis der Herr eines Tages ganz deutlich durch die Stellen aus Römer 1, Vers 16 und vor allem 2. Timotheus 1, die Verse 7 und 8 zu mir redete. Dort heißt es, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Spüren wir nicht den Eifer von Petrus und Johannes, der sie erfüllte, als man ihnen unter Androhung von Strafe verbieten wollte, weiter von Christus zu reden? Sie sagten in Apostelgeschichte 4, Vers 20, es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ach, dass wir doch den Auftrag Jesu erfüllen mögen und sich auch das erfüllt, was damals die Aufgabe eines jeden Leviten und Priesters war, nämlich das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Malachi 2, Vers 6. Vielleicht wenden sie ein, dass sie nicht predigen könnten. Mag sein, aber ihr Leben kann reden. In Wirklichkeit sagt ihr Lebenswandel mehr aus als 1000 Worte. Wenn sie allerdings mit ihrem Wandel einen zweifelhaften Eindruck hinterlassen, stimmt vielleicht etwas mit ihrem Zeugnis nicht. Nicht jeder kann predigen, aber jeder kann durch Gebet oder Gaben den Boten Gottes helfen, diesen Dienst zu tun und die gute Botschaft zu verbreiten. Im Werk des Herrn gibt es unendlich viele Aufgaben, die zu erfüllen sind. Wollen Sie nicht auch, wie es in Jesaja 6, Vers 8 steht, sagen: Hier bin ich, sende mich. Jeder hat seinen Platz. Haben Sie Ihren schon entdeckt und dienen Sie Gott treu in Ihrer Aufgabe? Er wird uns eines Tages zur Rechenschaft ziehen. Mögen wir doch dann als treue Haushalte erfunden werden.
Auf dein Wort hin.
Kapitel 9. Henoch seine Entrückung. In 1. Mose 5, Vers 24 lesen wir: Und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Der Schreiber des Hebräerbriefes vervollständigt diese Aussage in Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden. Henoch war der erste Mensch, der entrückt wurde, das heißt, er musste den Tod nicht schmecken. Der Name Henoch bedeutet Einweihung, Einführung. Und er weihte wirklich ein neues, nie dagewesenes, einzigartiges, erstaunliches Ereignis ein, welches verhältnismäßig wenig Leute erleben werden: die Entrückung. Die Entrückung Henochs. Der Ausdruck für hinweggenommen ist derselbe, der für die Himmelfahrt des Elia verwendet wird in 2. Könige 2, Vers 3 und Vers 5. Elia ist der zweite Mensch im Alten Testament, der entrückt wurde. Das Wort hinwegnehmen kann man also auch durch entrücken ersetzen. Um zu verstehen, was die Entrückung ist, können wir auf einen archäologischen Fund, der in der Nähe der Stadt Ephesus gemacht wurde, zurückgreifen. Da erscheint dieses Wort auf einer Inschrift. Es heißt dort: Als der Cäsar Domitian im 5. Jahr seiner Herrschaft in die Hauptstadt der Provinz Ephesus kam, ging ihm der Statthalter bis hierhin entgegen. Die Entrückung ist ein Entgegenkommen. Dies ist es, was Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 schreibt. Der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Zur Vervollständigung lesen wir auch die Verse aus 1. Korinther 15, die Verse 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Mit anderen Worten, der Herr kommt der Gemeinde entgegen und die Gemeinde dem Herrn. Die Toten in Christo und die Christen, die zu dieser Zeit leben, werden einen verklärten Körper bekommen. Dann werden wir uns mit dem Herrn vereinen. Diese Vereinigung wird nicht auf der Erde stattfinden, sondern in der Luft. Und von dort werden wir in die himmlische Herrlichkeit eingehen. Sämtliche Christen werden in einem Augenblick alle miteinander von einer unsichtbaren Macht angezogen werden und von der Erde verschwinden. Jemand stellte das bildlich einmal so dar. Er vermischte Sand mit feinen Eisenspänen. Dann hielt er einen starken Magneten in einiger Entfernung über den Sand. Plötzlich bewegte sich der Sand, aber nur um den Metallspänen Platz zu machen, die von dem Magneten angezogen wurden. Sehnen Sie sich nach diesem Moment, wenn der Herr die Seinen von dieser Welt ruft? Paulus erwartete die Krone der Gerechtigkeit, 2. Timotheus 4, Vers 8. Aber diese Krone wird nicht nur allein für ihn bereitgehalten, sondern auch für die, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Lieben Sie Jesu Erscheinung? Vielleicht sagen Sie ja und denken dabei, wenn Jesus heute kommt, muss ich nicht mehr für die morgige Prüfung lernen. Oder nicht mehr beim Chef vorsprechen, der mir das Leben schwer macht. Ich muss keine Rechnungen mehr bezahlen. Alle Probleme lösen sich in Luft auf und ich habe keine Entscheidungen mehr zu treffen. Dies heißt aber noch nicht, dass Sie das Kommen des Herrn lieben. Sein Kommen zu lieben bedeutet, unser Leben jeden Tag auf dieses bevorstehende Ereignis abzustimmen. Nehmen wir einmal an, Jesus würde in einer Woche kommen. Wie würde dann Ihre letzte Woche auf Erden aussehen? Wäre es nicht so, dass Sie Gottes Wort jeden Tag studieren würden, tiefe Gebetsgemeinschaft mit dem Herrn hätten und möglichst bei allen Gottesdiensten in der Gemeinde dabei wären? Ja, sicherlich würden Sie sich an den Aufgaben der Gemeinde tüchtig beteiligen und Ihren ganzen Umkreis evangelisieren. Auch würden Sie wohl der Sünde aus dem Weg gehen, Ihrem Nächsten Liebe erweisen und diejenigen um Vergebung bitten, die jemals durch Ihr Verhalten verletzt wurden. Wieso tun Sie es dann nicht jetzt? Jesus könnte tatsächlich nächste Woche kommen. Ja, er könnte sogar heute kommen. Man kann es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch und auch heute in lokalen Gemeinden beobachten. Wenn die Gemeinde in der Erwartung des Kommens Christi lebte oder lebt, war oder ist sie lebendig und aktiv. So war es am Anfang. Der Apostel Paulus und die erste Gemeinde rechneten damit, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten kommen würde. Dasselbe geschah im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es gab einen Höhepunkt in der Weltevangelisation. Viele Missionsgesellschaften wurden gegründet und Tausende von Missionaren in die ganze Welt ausgesandt. Aber leider ist heute die Liebe zu Jesu Wiederkunft vom Materialismus, dem Wohlstand, der Stellung in der Gesellschaft, der Freizeitbeschäftigung, kurz von der Liebe zur Welt vielerorts erstickt worden. Überlegen Sie einmal, welchen Platz Jesu Kommen in Ihren Gedanken einnimmt, im Gegensatz zu den anderen eben aufgeführten Dingen. Und Sie werden wissen, was Priorität in Ihrem Leben hat. Wir sollten uns den Wunsch des Apostels Paulus in 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 13 zu eigen machen. Dort lesen wir: Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Im selben Brief schreibt der Apostel über eine doppelte Funktion eines jeden Christen nach seiner Wiedergeburt. In 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10 steht: Wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Die Funktion des Gläubigen ist der Dienst für den Herrn und die Erwartung des Kommens Jesu, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Erfüllen wir beide? Erst wenn wir das von ganzem Herzen tun, sind wir imstande, auf Jesu Bestätigung, ja, ich komme bald, die Worte zu beten: Amen, ja, komm, Herr Jesus. Offenbarung 22, Vers 20. Das Verschwinden Henochs. Die Bibel berichtet uns von Henoch, er war nicht mehr. Und im Hebräerbrief heißt es, dass er nicht mehr gefunden wurde. Dieses Hinwegnehmen und nicht mehr gefunden werden sind Ausdruck einer eifrigen Suchaktion. Mit Sicherheit suchten die Verwandten Henochs ihn, aber ohne Erfolg. Was muss das für seine Frau, seine Söhne und seine Enkel für ein Gefühl gewesen sein, als sie, wahrscheinlich angeführt von Methuselah, erkennen mussten, dass ihre Suche vergeblich war? Erfolglos war auch die Suche Jareds, Henochs Vater, verlaufen. Sicherlich beteiligten sich auch Freunde und Nachbarn an der Suche, aber alles umsonst. Auf irgendeine Weise merkten sie, dass es sich um ein besonderes Ereignis handelte, da es mit einer von Gott gewirkten Entrückung beschrieben wird. Wir wollen einen Moment bei der Entrückung verweilen. Was wird da geschehen? Es wurden ja schon viele Bücher darüber geschrieben, Aufführungen gemacht und Filme gedreht. Was sie alle gemeinsam haben, ist das plötzliche Verschwinden von Millionen Menschen auf der ganzen Erde. Die ganze Welt wird durcheinander sein wie nie zuvor. Und man wird verzweifelt nach des Rätsels Lösung suchen. Das Chaos, die Angst, die Entmutigung und Fragen ohne Ende, die nach den Attentaten des 11. September 2001 oder des Tsunamis vom 26. Dezember 2004 aufgekommen sind, werden in keinem Vergleich stehen zu der Zeit nach der Entrückung. Vielleicht wird die Antwort der Politiker und Wissenschaftler sein, dass es ein Eingriff von Außerirdischen gewesen sei. Stellen Sie sich vor, wie tragisch es für die Leute sein muss, die mit Christen in Kontakt standen oder gar in die Gemeinde gingen, vielleicht sogar von der Entrückung wussten und auf einmal mit Schrecken erkennen, dass sie doch nicht dazugehören, weil sie nicht wiedergeboren sind. Ich hoffe nicht, dass dies in Ihrem Fall so sein wird. Aber sollten Sie noch Zweifel daran haben, ob Sie bei der Entrückung dabei sind oder nicht, dann bitten Sie jetzt den Herrn Jesus um Vergebung aller Ihrer Sünden und nehmen Sie ihn als Herrn und Heiland in Ihrem Leben auf. Henoch ruhte in der Gewissheit seines Glaubens, denn er wandelte mit Gott. Er war bereit und deshalb nahm ihn Gott hinweg. Der Herr Jesus hat alles getan, damit Sie mit ihm gehen können, wenn er wiederkommt. Sind Sie bereit? Die Geschichte Henochs könnte auch Ihre werden.
Es kommt der Tag, wo Christus wiederkommen wird. Es kommt der Tag, wo er sein Volk nach Hause führt. Halt aus, du kleine Schar, dein Retter ist dir nah. Erhebe froh dein Haupt und sprich Halleluja. In Herrlichkeit zu sehen weit und breit. Es kommt der Bräutigam, holt heim die Braut. Drum irrt und täuscht euch nicht, der Geist des Herrn spricht. Mein Volk sei auf der Wacht, wird bald Nacht. Drum irrt und täuscht euch nicht, der Geist des Herrn spricht. Mein Volk sei auf der Wacht, es wird bald Nacht. Es kommt der Sturm des Zorns auf diese böse. kommt die Zeit der Ewigkeit im Paradies. Es kommt die Zeit, die uns sein Wort schon lang verhieß. Dort wird der Jubel sein des Bräutigams und der Braut. Das neue
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen, hörten Sie soeben das 8. Kapitel sowie die erste Hälfte des 9. Kapitels aus dem Buch Henoch, Reflexion ins 21. Jahrhundert von Stefan Beitze.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf. Thank you.